Bis Matthias seine Unterlagen holt, möchte ich noch sagen, wir haben kein Patentrezept in der Stufe 1 bis 10, sondern ich denke, was wir uns sehr wünschen würden, wäre, wenn der eine oder andere von Ihnen ermutigt wird, wieder neu das Gespräch mit seinem Partner oder Freund, Freundin oder wer auch immer ihm ein Nächster ist, zu suchen, wo es vielleicht schwierig geworden ist. Und da, wo Konflikte sind, wo Streit ist, wo Negatives erlebt wurde, dass sie trotzdem wieder Mut bekommen, das anzugehen oder auch wirklich Mut zum Streiten.
Ja, vielen Dank für den wundervollen Einstieg, den wir bekommen haben. Das hätte ich ja auch am liebsten gemacht, so auf dem Parkplatz-Interview. Und dann hörte ich, dass das schon gemacht wurde. Dann habe ich gedacht, das ist einfach eine ganz tolle Art, ins Thema einzusteigen. War der Einkauf harmonisch? Wer gibt schon gerne zu, dass er gerade vorher gestritten hat? Und das haben wir ja dann auch gemerkt. Da haben sie ja auch mitgelacht, weil es so authentisch, so natürlich war, wie immer. Oder die beiden, die sich da plötzlich anschauen und so fragend. Und da hat man den Eindruck, die haben vorher was erlebt, aber die wollen sich nicht so ganz outen. Ich denke, wir haben alle in unserem Herzen so ein Ideal, dass möglichst alles harmonisch ablaufen soll. Drei Leute hatten ja ein bisschen Mut, was zu sagen. Der eine, der dann gesagt hat, meine Frau ist immer weg, zum Beispiel. Das fand ich toll. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum es so viele blonde Frauen gibt. Ja, genau. Das muss ich sofort denken. Ja, also, das ist ein Ideal, was tief in uns ist, diese harmonische Beziehung zu leben. Und das hat auch, denke ich, die zweite Frage so gebracht, wann sie zuletzt gestritten haben. Die wenigsten haben eigentlich so gesagt, dass Streiten bei ihnen zum Alltag gehört, sondern es ist immer lange her, es kommt bei uns nicht so oft vor. Und da hat man den Eindruck, dass die wenigsten eigentlich denken, oder dass die meisten denken, wir haben lieber keinen Streit, wir wollen lieber keinen Streit haben. Das waren ja bloß drei Personen. Das eine ist so dieser mit der Brille, dieser Typ, der hat ja gesagt, dieser Mann, der hat gesagt, bei uns läuft das alles ordentlich ab, das wird ordentlich geklärt. Und der andere, ich glaube, der hat gesagt, der ist im Gastgewerbe oder so, ja, der ist Wirt. Und der hat gesagt, dass sie sich Raum nehmen fürs Streiten. Radio aus, Fernseher aus, jeder denkt drüber nach und dann wird diskutiert oder geschwätzt. Das war einer der wenigen, der gesagt hat, wir schauen dem Streit ins Gesicht, wir gehen das einfach an miteinander. Ne? Ja, und er hat auch noch gesagt, es ist wichtig, dass der andere zu Wort kommt. Das hat er so auf seine Frau geschaut und hat gesagt, es ist wichtig, dass sie zu Wort kommt. Ja, ja, soweit. Ach ja, genau. Wer gibt zuerst nach? Das fand ich auch ganz bemerkenswert. Wer gibt schon gerne nach? Eigentlich haben wir das gelernt. So, ich haue mit der Faust auf den Tisch und sag, wo es lang geht und dann machen das alle. Das ist eigentlich so ein Idealbild, was ich jedenfalls in mir habe. Und dann läuft die Sache. Und das wünschen wir uns ja auch von Gott, dass er manchmal so hier in unserer Welt auf den Tisch haut und sagt, so, und jetzt ist Schluss mit diesem Rumtoben hier. Jetzt geht es mal eine klare, gerade Linie. Und wer nachgibt, ist eigentlich so der Schwächere. Und wer nicht unbedingt das letzte Wort haben will, der gibt damit zu, gibt damit Schwäche zu. Und ja, so hatte ich eigentlich, ich meine, es gehört Mut dazu, erstmal nachzudenken vielleicht oder das zuzulassen, dass der andere vielleicht im Moment die besseren Argumente hat oder dass er vielleicht das letzte Wort hat. Okay, gut. Ich möchte weitermachen mit ein paar Bildern. Und zwar soll es mir darum gehen, nochmal die Grundlage unserer Kommunikation anzuschauen mit Ihnen zusammen. Ich denke, manches kennen Sie vielleicht davon, das ist irgendwie vertraut, aber zugleich ist es auch für uns eine Basis, so mal anzuschauen, was eigentlich in der Kommunikation bei uns abläuft, woher das eigentlich kommt. Ja? Jetzt hoffe ich mal, dass ich damit klarkomme. Ja, das ist also ein Dreieck. CVM ist ja andersrum, aber ich möchte so mal die menschlichen Beziehungen anschauen. Gott als Ursprung des Lebens, der in sich ruht, der Ewige, derselbe, der auch der Schöpfergott ist. Ja, und er hat den Menschen geschaffen, ihm zum Bilde. Er wollte Beziehung. Dieser Gott, der Freude daran hat, sich mitzuteilen, der eigentlich ein kommunikativer Gott ist. Ja, und er wollte wirklich ein Gegenüber haben. Er wollte Menschen haben, mit denen er reden kann. Und er hat aber auch den Menschen in eine Ordnung gesetzt, nämlich er, der Schöpfer und der Mensch, der unter ihm steht, aber die Menschen, die auch untereinander kommunizieren können, sie brauchen sich gegenseitig. Der Mensch ist Beziehungswesen und da, wo keine Zuwendung mehr geschieht, da sterben Menschen. Das kennen wir aus der Kommunikationslehre, dass da Versuche gemacht wurden an Kindern und dass dann eben, wenn keine Kommunikation da ist, dann erstirbt das Leben. Ja. Mann und Frau, das hat sich Gott lustigerweise so ausgedacht, nicht nur einfach Menschen, sondern Menschen, die dann wieder eine Unterschiedlichkeit, eine Verschiedenheit darstellen. Das ist so ein Geheimnis von Gott. Ich denke, dass in Gott dieses beides ist, ne? Die Mütterlichkeit, die Väterlichkeit, die Weiblichkeit, die Männlichkeit, das ist ja beides in Gott, steckt in ihm untrennbar drin. Und er hat aber dieses Gegenüber so geschaffen, dass es eben Mann und Frau gibt und damit eine ganz unterschiedliche Sicht, eine Wahrnehmung der Wirklichkeit. Deswegen finde ich es manchmal so wichtig, dass in Gremien, sei es im Kirchenvorstand oder im CVM vielleicht auch, dass es da eine Frauenquote gibt oder in der Wirtschaft auch, weil eigentlich die Wirklichkeit auch in der Gesellschaft davon lebt, dass Männer und Frauen sie miteinander gestalten. Und da, wo jetzt nur eine Seite vertreten ist, habe ich oft den Eindruck, dass auch einseitige Entscheidungen getroffen werden. Ja, die Pfeile bei diesem Schaubild drücken aus, dass da eine Beziehung ist. Beziehung, die eine Kommunikation, Beziehung, die ist wichtig, sie muss gestaltet werden. Sie braucht einfach diese Zuwendung zu dem anderen. Zwischen Gott und uns, wir werden gerufen, diese Beziehung zu gestalten im Gebet oder indem wir sein Wort lesen oder indem wir uns darauf einstellen, dass da jemand ist, der Interesse an mir hat. Das Fragen an Gott, so das ist etwas, so das Suchen, das ist etwas, was zu dieser Beziehung gehört. Und dann natürlich die Kommunikation untereinander. Ich habe den Satz in der Ausbildung früher mal gelernt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Das heißt, alles, was wir eigentlich gegenüber dem Mitmensch, dem Partner tun, das ist schon Kommunikation. Ob wir uns anwenden, abwenden oder zuwenden, das ist ja immer Kommunikation. Ja, und für mich ist auch wichtig, da wo jemand sagt, es gibt keinen Gott, da ist trotzdem Gott der, der auch kommuniziert, der redet mit demjenigen. Da passieren irgendwelche Dinge in seinem Leben, die er vielleicht nicht erklären kann und wo er stutzig wird, durch die er dann dazu kommt, vielleicht Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es hier noch diese Kreise, auf die möchte ich nochmal ganz besonders eingehen. Das ist die Beziehung zu uns selbst. Wir brauchen das, dass wir mit uns selber kommunizieren. In den Psalmen zum Beispiel gibt es oft diesen Aufruf zur eigenen Seele. Lobe den Herrn, meine Seele zum Beispiel. Immer wieder so dieses diese Sprache mit sich selber. Das kennen wir ja auch so, diesen inneren Bundestag, die verschiedenen Stimmen, die in uns plötzlich bei irgendwelchen Entscheidungen da sind. Was soll ich jetzt tun? Dann kommt das Gewissen dazu. So gibt es verschiedene Autoritäten, die uns versuchen, in ganz bestimmte Richtung zu bringen. Und wir müssen damit ja irgendwie umgehen. Wir brauchen ja Entscheidungen. Wenn wir nichts tun, dann werden wir gelebt. Und deswegen ist es ja immer wichtig, dass wir zu Entscheidungen kommen und etwas tun. Und deswegen denke ich, um eine wirklich gute Kommunikation zu führen mit dem Partner oder untereinander, ist diese Arbeit mit mir selber besonders wichtig. Und ich denke, dass Gott uns dazu auch befähigen will, dass wir damit uns selber richtig umgehen und richtig leben können. Okay, würde ich mal einen Schnitt machen? Können wir den Beamer mal kurz ausmachen?
Nee.
Brauchst du noch?
Okay. Ich möchte jetzt einfach mal auf diese Beziehungsebene kommen. Er, sie. Weil das ist die zwischenmenschliche Ebene und da basiert unser Leben. Weil diese Ebene, die kann gefördert werden, ermutigt werden, verletzt und zerstört. Paare, die sich bei uns melden, geben vorrangig als Grund ihrer Ratsuche an Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Partner. Wir haben es vorhin von der Andrea gehört. Also jeder Zweite hat Schwierigkeiten damit. Aber was passiert auf dieser Ebene? Und warum kann man sich das anfängliche Gelingen nicht bewahren? Vielleicht ist es am Anfang einer Partnerschaft so, dass ich mehr bereit bin zu investieren, um herauszufinden, wie der andere tickt. Wenn es mir zu wenig ist, nur Informationen auszutauschen, oder seine Meinung über ein bestimmtes Thema zu hören, aber die Herzensebene nicht vorkommt. Oder ich erlebe verstärkt auf gut gemeinte Worte verletzte Reaktionen, Missverständnisse, die zermürben, gut gemeinte Ratschläge, die bevormundend ankommen. Ich habe den Eindruck, dass meine Kommunikation immer komplizierter wird. Mir fällt es schwer, mich überhaupt aufzumachen. Auch ich höre auf, mein Herz mit dem anderen zu teilen. Es ist beschwerlich geworden und irgendwann verstumme ich. Der eine oder andere von Ihnen kennt bestimmt Loriots Kurzgeschichten, Szenen einer Ehe. Wenn man sich die Dialoge manchmal so anschaut oder liest, weiß man nicht, wem man zuerst die Gurgel umdrehen soll bei diesen Hin und Her von, ist das Ei nun gefühlt genug gekocht, 3,5 Minuten und doch nicht weich? Sitzt das Paar nun vor dem kaputten Fernseher, trägt sich auf, dass sie sich nicht von einem kaputten Fernseher bestimmen lassen wollen? Oder bittet sie ihn doch endlich den Mantel anzuziehen, wobei er das nie gesagt hat, um jetzt ein paar Schritte nach draußen zu gehen, um gute Luft zu schöpfen? Und wenn man dann die Resultate hört, die daraus zu schließen sind, Mann und Frau passen nicht zueinander oder morgen bringe ich sie um, oder er verlässt schreiend das Zimmer. Ja, und so leider sieht doch manchmal Kommunikation aus. Und gerade hat Matthias es ja auch gesagt, Kommunikation geschieht auf verschiedenen Ebenen. Man bedenkt, dass die Kommunikation, 55% macht meine Körperhaltung aus. 38% die Sprachtechnik und nur 7% der Inhalt. Man könnte auch ausdrücken, dass unsere Haltung und Einstellung den Inhalt unterstreicht. Dann sind da noch die Ohren. Anfangs offen, bereitwillig zu verstehen, aber mit der Zeit bekommen sie wie eine Schlagseite. Sie hören, was nicht gesagt wurde, dass sie in Verbindung gebracht werden mit Verletzungen, die passiert sind. Es geht uns öfters in Gesprächen so, dass ein Paar vor uns sitzt und der eine erzählt und gibt irgendwelche Sätze wieder und wir fragen den anderen zurück, was hast du verstanden? Und es kommt was völlig anderes. Es ist hochinteressant, was man manchmal hört, was nicht gesagt wird. Und ja, man hat so den Eindruck, dass die Ohren wie so eine Färbung bekommen durch negative Erfahrungen mit dem Partner. Aber was können noch Gründe sein, dass Kommunikation schwierig wird? Gestern rief mich eine Frau an und sagte, es ist so schwer, ich kriege keine Zeit mit meinem Mann zustande. Er hat sich so in die Arbeit gestürzt, es ist einfach schwierig, ihn dort rauszuholen. Und das hören wir immer wieder. Arbeit, die im Vordergrund steht, die einfach getan werden muss und was im Büro nicht geschafft wird, wird mit nach Hause genommen. Und dort geht es dann weiter am Computer, bis tief in die Nacht. Und es ist einfach keine Zeit zum Austausch oder unterschiedliche Hobbys. Ich musste mal innerlich lachen, da hatten wir ein Ehepaar, die sich während einer Beratungszeit überlegt haben, wie sie das Hobby des anderen unterstützen könnten. Und bis mir dann zwischendurch der Gedanke kam, warum geht es gar nie um die Frage, was könnten wir gemeinsam finden? Sie hatte unheimlich auf dem Herzen, immer wieder juckte es sie in den Fingern, alte Möbel zu restaurieren. Er war zum Beispiel derjenige, der wahnsinnig gerne gelesen hat, der sich für alle möglichen Neuerscheinungen auf dem Markt interessiert hat. Bis wir dann im Reden miteinander überlegt haben, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass er sie mal auf den Flohmarkt begleitet, um mit ihr zusammen ein Möbelstück auszusuchen, das sie restaurieren kann. Und er dafür abends sich die Zeit nimmt, seiner Frau mal eine Passage aus dem Buch vorzulesen, das er gerade interessant findet. Das war für die beiden wie ein Aha-Erlebnis. Dann kommt viel vor, Kommunikation macht schwierig, Unsicherheit und Angst. Zum Beispiel kam ein junges Paar, das jetzt erst einmal bei uns gewesen ist. Er hat schon in sehr jungen Jahren, er ist erst 28, hat schon eine gescheiterte Ehe hinter sich, hat jetzt das zweite Mal geheiratet. Und seine große Unsicherheit besteht darin, dass er noch nicht wirklich innerlich bereit ist, seiner Frau vollständiges Vertrauen entgegenzubringen. Er erlebt, dass sie auch eine unternehmungslustige Person ist. Sie kommen beide von den Jesus Freaks und sie geht oft bis morgens um 4 mit irgendwelchen Freundinnen weg und verliert sich da in der Zeit, ist 24 und er kriegt zu Hause die Krise, weil er denkt, jetzt passiert das Gleiche wieder wie vorher. Und hat aber noch nicht so richtig es geschafft, ihr wirklich zu kommunizieren, was in ihm abläuft, in dieser Unsicherheit, in dieser Angst, die er einfach hat. Und sie hat auch so den Wunsch geäußert, dass sie einfach Hilfe brauchen, und besonders sie, um zu verstehen, was in ihm abläuft. Und dann vielleicht auch negative Lebensmuster aus der Vergangenheit, dass ich als Kind in meiner Ursprungsfamilie ja auch Vorbilder hatte, wie Kommunikation aussehen kann. Und vielleicht habe ich erlebt, dass meine Eltern wenig oder gar nicht miteinander gesprochen haben, dass auch mit mir wenig geredet wurde, dass ich mir vieles selbst anlernen musste, überlegen musste, ausprobieren musste. Auch das kann mit ein Grund sein, dass es mir schwer fällt mit der Kommunikation. Was kann nun helfen, wieder ins Gespräch zu kommen? Manchmal, wenn so etwas ziemlich verfahren erscheint in einer Partnerbeziehung, kann es ganz wichtig sein, dass man nochmal zu den Anfängen zurückgeht. Es gab ja auch Zeiten, wo es gut gelaufen ist, wo es leicht gegangen ist, wo es diese ganzen Erfahrungswerte, die jetzt da sind, so noch nicht gegeben hat. Vielleicht auch die Frage, wo hat es diesen Knacks in meiner Partnerschaft bekommen? Oder an welchem Punkt haben wir uns wie verloren? Oder auch, wo haben wir uns verletzt? Wo ist es passiert? Und können wir das nochmal miteinander anschauen? Ich denke, es braucht da wirklich viel Demut, wenn es um die Eigenanteile geht, das anzuschauen und sich einfach auch das einzugestehen. Und dann überhaupt die Frage, will ich mich noch einmal auch mit allem Versagen dem anderen zuwenden? Oder ist alles schon zu spät? Wir hatten jetzt die Erfahrung, dass sich zwei Menschen bei uns gemeldet haben. Der Mann hat sich bei Matthias gemeldet und hat um Beratung gebeten. Und die Frau hat sich bei mir gemeldet. Und nachher wussten wir, dass das ein Ehepaar ist, die sich ganz unabhängig voneinander Hilfe gesucht haben. Leider in einer Zeit, wo eigentlich das alles gelaufen war und ist. Sie war schon ausgezogen. Und sie kam zu mir eben in dieser Situation, dass sie gesagt hat, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich kann es nicht mehr und ich will es nicht mehr. Für sie war eigentlich diese Partnerbeziehung zu Ende, emotional vor allem schon lange, weil genau das in der Partnerschaft passiert ist, dass es nicht möglich war mehr, miteinander eine Kommunikation zu haben, die hilfreich wurde. Es war einfach vieles nur noch zerstörend und sie hat sich keinen anderen Ausweg mehr gewusst, als zu gehen. Jetzt haben wir einmal ein Vierergespräch gehabt, wo ich mich dann hinterher wirklich gefragt habe, warum gab es zu keiner Zeit eine Möglichkeit, miteinander zu sprechen, so zu sprechen, dass der andere den anderen versteht. Die haben wirklich so aneinander vorbeigeredet in vielen Punkten und manches, glaube ich, auch zum ersten Mal in der Schwere so gehört vom anderen. Ja, also bei all diesen Erfahrungen, die wir miteinander und auch mit anderen gemacht haben, habe ich gemerkt, dass Kommunikation ein unschätzbares Gut ist und dass es die Grundlage bietet für eine tragfähige Beziehung. Wenn man Paare interviewt, die schon lange miteinander verheiratet sind, dann ist das einer der ersten Punkte, die genannt werden, warum sie es schaffen, 30 und mehr Jahre zusammen zu bleiben. Und zwar vor allen Dingen auch in säkularen Zeitschriften, Psychologie heute und was weiß ich, da haben die ja große Umfragen gemacht. Also Kommunikation ist eins der ersten und wichtigsten Punkte. Und ich denke, Fantasie, wie das für jedes Paar aussehen kann, da sind keine Grenzen gesetzt. Die Pur-Gruppe singt ja auch dieses Lied, Liebe braucht Pflege und Zeit. Und da gehört die Kommunikation einfach mit rein. Und unsere Gedanken am Anfang unserer Beziehung waren ja auch, die Arbeit hört eines Tages auf, die Kinder gehen aus dem Haus. Und was trägt uns dann? Und wir haben versucht, uns das immer wieder zu bewahren, bei allem Stress, immer wieder das Reden miteinander, die Zeit zu nehmen. Besonders, wo unsere Kinder klein waren, haben wir immer wieder versucht, wenn die im Bett waren, noch mal eine Runde spazieren zu gehen, in eine Kneipe zu sitzen, ein Bier zu trinken, zu reden. Und das war unsere Form von Entspannung und auch miteinander einfach die Zeit zu haben. Dann hat mein Mann die Angewohnheit, oft abends, wenn ich eigentlich schon fast weg bin, mich zu fragen, und Heidi, wo war heute dein Herz? Was hat dich heute besonders berührt? Manchmal sage ich, oh Matthias, ich habe jetzt keine Kraft mehr. Aber manchmal kommt dann doch das eine oder andere. Und da merke ich, dass er einfach an meinem Herzen dranbleiben möchte. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit. Und ihr werdet eure Möglichkeit finden. Und dann denke ich, Gott ins Boot holen. Und nicht erst dann, wenn es so eine Schlagseite gekriegt hat, dass es nur mit großer Anstrengung wieder in die Waagerechte kommt, sondern vorher. Das werden wir auch nachher noch in dem Schaubild noch näher beleuchten. Und manchmal braucht es auch Rat von außen. Menschen, die einem ein Stück von dem Weg begleiten. Und das haben wir auch in Anspruch genommen. Und es hat uns sehr gut getan und tut uns immer wieder gut.
Okay. Ja, zwei Dinge sind mir noch eingefallen, als wir dieses Paar begleitet haben, das sich erst später als Paar entpuppt hat. Da war es so, ich hatte so ein Bild, als wenn ich mit ihm in einem Raum sitze. Also das ist ein Raum, nicht ein Zimmer, sondern ein Raum, den wir uns vorstellen können, einfach so in der Vorstellung. Und Heidi mit ihr. Und diese Räume haben sich so voneinander entfernt, dass er mir gesagt hat, was meine Frau anscheinend zu seiner Frau gesagt hat, und ich habe Aggression gegen meine Frau gekriegt. Dann habe ich gedacht, stopp, das kann nicht sein. Da sind die Wirklichkeiten, die wir in den unterschiedlichen Räumen erleben, schon so weit auseinander, dass es da irgendwie nicht stimmt. Und das ist ja dann auch bei dem Vierergespräch so rausgekommen. Aber ich denke, das ist auch wichtig für das, was ich mit Ihnen als Nächstes anschauen möchte. Diese unterschiedlichen Räume, in denen wir sind. Du hast vorhin gesagt, Gott ins Boot holen. Das möchte ich hier nochmal deutlich machen. Die beiden Ringe sollen bedeuten, da ist ein Paar, das sagt, ich will Gott ins Boot holen. Partnerschaft gibt es ja heute in ganz vielen Möglichkeiten, in ganz vielen Formen. Und eine Form, die wir als Christen bevorzugen oder auch wollen, heißt einfach, ich hole mir Gott ins Boot. Und als wir dieses Paar, von dem wir vorhin gesprochen haben, einfach nach ihrer Ehebiografie gefragt haben, stellte sich heraus, dass sie genau das eben nicht gemacht hatten. An diesem Punkt vorne hatten sie, mir schien es, keinen Mut gehabt, wegen ihrer individuellen Vorgeschichte Gott damit reinzulassen, weil es dann vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre. Diese Beziehung wäre dann vielleicht gar nicht zustande gekommen. Aber ich denke, wenn wir Gott dazu holen, dann ist er ein Partner, dann ist er dabei und wir können mit ihm rechnen. Und das ist erstmal eine ganz große Erleichterung und Entlastung. Das heißt, wenn mein Partner irgendwo ist und ich weiß nicht genau, was jetzt Sache ist, könnte mir Sorgen machen, weiß ich, dass da jemand ist, der sich noch viel mehr um sein Geschöpf sorgt, als ich es tun kann. Also das ist für mich auch eine Entlastung. Ja, und hier sehen wir diese blauen Pfeile, das ist das, wie redet Gott oder mein Partner ist im Gespräch mit Gott. Gott redet zu meinem Partner und Gott redet zu mir. Und das ist etwas, ein Vorrecht in der Ehe. Und natürlich läuft das da unten, das ist ja ganz selbstverständlich, zwischen uns. Ja, und jetzt kommt dieses große Geheimnis, was in dieser Entscheidung steckt, Gott damit hineinzulassen. Sie wissen alle, dass wir Vorstellungen haben mit unserem Partner, wo wir ihn gerne hinbringen wollen. Manchmal haben wir bestimmte Erwartungen an ihn oder wir haben bestimmte Lebensziele, die wir gerne mit ihm erreichen wollen. Vielleicht gibt es irgendwelche Träume. Mein Traum war immer, ich möchte mit meiner Frau unheimlich gerne eine riesen Radtour machen. Also das war immer so mein Traum. Aber meine Frau, die hat ein gebrochenes Verhältnis zum Fahrradfahren. Und deswegen hat sich herausgestellt, dass es irgendwie nicht so ganz klappen kann.
Er hat dafür Freunde.
Also, das war so ein Traum immer von mir. Und ich denke, Sie können das nachvollziehen. Sie haben auch Träume, Ideen und vielleicht auch ganz bestimmte Ziele, die Sie mit Ihrem Partner zusammen verwirklichen wollen. Und hier steckt eine neue Möglichkeit drin. Ich muss nicht an meiner Frau dranhängen sagen, ich will am Sonntagmorgen um 6 Uhr aufstehen und dann will ich diese Radtour machen. Hier ist die Karte und so machen wir das jetzt. Sondern ich kann auch einfach zu Gott gehen und kann sagen, Vater im Himmel, ich weiß, meine Frau, die hat Schwierigkeiten mit Fahrradfahren. Kannst du nicht mit ihr mal reden? Ja, das ist eine ganz konkrete Möglichkeit. Na, Fahrradfahren ist ja nur noch eins von den kleinsten Zielen. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Ich möchte das Gegenbild dazu setzen. Ich weiß, wie viele Frauen in unserer Beratung kommen und haben ganz bestimmte Ziele mit ihren Männern. Nicht zuletzt das Ziel, ich werde es schon schaffen, ihn zum Glauben zu bringen. Ja, und das ist aber etwas, was dann vielleicht gar nicht so passt. Vor allen Dingen nicht im direkten Zugriff. Wie fühlt sich denn der Mann, wenn er überall bei irgendwelchen Veranstaltungen hingeschleppt wird? Und jetzt komm doch mal endlich mit, da wirst du etwas hören, was für dein Leben wichtig ist. Ja, dieser Mann wird sofort zumachen. Er fühlt sich bevormundet hineingeschoben in eine Idee, in eine Vorstellung, in die Enge. Stattdessen dürfen wir unsere Erwartungen, Vorstellungen an Gott weitergeben. Und in diesem Bild steckt eine ganz große Freiheit drin. Ich gehe davon aus, dass wir auf einer Ebene stehen. Meine Partnerin und ich ist gegenüber. Wir stehen auf einer Ebene. Wir haben die gleiche Position Gott gegenüber, die gleichen Rechte, die gleiche Position. Und ich erlebe, dass Gott durch meine Frau mir etwas schenkt und ich erlebe, dass Gott in mir etwas geschaffen hat, was er meiner Frau schenken will. Das heißt, hier ist eine gleichwertige Beziehung und da gibt es keine Bevormundung, sondern da gibt es dieses Abgeben an Gott, das, was ich nämlich an dem anderen nicht ändern kann, das kann Gott tun, er kann das Herz bewegen. Deswegen steht hier einfach auch nochmal, erste Priorität ist Gott. Als wir uns kennengelernt haben auf der Karlshöhe, ich weiß noch genau, als wir unseren ersten Streit hatten, ich weiß nicht mehr, worum es ging, ich war bloß stinkesauer und ich hab gebetet und habe gesagt, Vater im Himmel, ich finde das so schlimm und so nicht in Ordnung. Ja, ich war einfach stinkesauer. Und dann war ich an diesem Sonntag in der Predigt und da ging es um Kolosser 3. Und da hieß es, und wenn ihr Klage habt gegen den anderen, dann vergebt. Das fand ich so zum Kotzen. Ich fand das nicht in Ordnung. Ich hatte ja recht. Und jetzt wollte ich gerne von Gott, dass das rauskommt, dass ich recht habe. Aber das war eben nicht das Wichtige für Gott. Für Gott war erstmal das Wichtige, dass ich vergebe. Und deswegen denke ich, es ist gut, eben diese Sache mit Gott zu machen. Da habe ich nochmal eine andere Position. Ja, die zweite Priorität ist ja wichtig. Was kommt denn darüber? Ich sage meiner Frau gestern, das war so eine Situation, ich war so sauer und ich war zornig. Es hat mir gestunken, was du da getan hast und so weiter. Ich saß daneben und konnte das und das vielleicht nicht tun. Solche Situationen gibt es ja. Und das ist ja möglich, aber das sind Ich-Botschaften. Ich sage, wie es mir geht, ohne dass da drin etwas steckt, ich will, dass du das und das tust. Sondern meine Frau hat die Freiheit, trotzdem noch das zu tun, was ihr wichtig ist. Und ich denke, wir als Partner erleben dann schon, ich möchte dem anderen nicht wehtun. Ich habe den anderen lieb und ich will nicht, dass er leidet. Das ist ja auch etwas, was in uns lebt und deswegen verändern wir uns. Das ist ja auch eine wichtige Kraft, die da drin steckt. Also, nicht nur natürlich über Gott schieben, der macht das schon, sondern auch diese andere Ebene ist ja sehr wichtig und muss gestaltet werden. Darf gestaltet werden. Okay?
Ja, ja zum Streit, habe ich immer gedacht, nee, sowas gibt's gar nicht. Ja zum Streit. Aber Streit wird in der Bibel auch nicht ausgeklammert. Zum Beispiel im Alten Testament lesen wir das ganz oft. Egal wo das war, zwischen Abraham und Lot und den Knechten und wenn es um den Brunnen ging, wer zuerst dahin darf oder was weiß ich. Immer wieder lesen wir das Wort und da entbrannte der Streit zwischen ihnen. Als der Martin Franke bei uns war zum Wochenende, Schulungswochenende, hat er uns auch gefragt, was haben die Jünger eigentlich gemacht öfters? Und da haben wir alles Mögliche rausgekramt, bis er gesagt hat, am meisten steht drin, dass sie sich gestritten haben. Ja, und trotzdem ist das Wort Streit bei uns sehr negativ besetzt. Eberhard Müllern von Team F schreibt in seinem Eheabend kurz den einen herausfordernden Satz. Ich streite mich, weil ich dich liebe. Passt nicht. Doch, es passt. Denn es sagt aus, dass ich bereit bin, mich mit den Argumenten der anderen Denkweise des anderen auseinanderzusetzen. Weil sie genauso richtig und falsch sein kann wie die meine. Dass ich bereit bin, hinzuhören, was im anderen vorgeht und dass es in erster Linie nicht darum geht, Recht zu behalten. Dass ich darauf achte, wie ich dem anderen gegenübertrete, in welcher Haltung und Einstellung. Was macht eigentlich Streit so schwierig? Ich denke, schwierig macht uns eigentlich, wenn wir erleben, dass der Streit auf eine Ebene rutscht, wo wir ihn entweder nicht mehr richtig fassen können oder wo es so persönlich wird, dass ich mich dadurch verletzt fühle. Oder dass ich bei dem anderen eine Strategie entdecke, die mich ohnmächtig macht. Das sind oft Punkte, die besonders bei uns auch in der Beratung vorkommen. Wenn wir in so einem Beratungsgespräch entdecken, dass diese Streitkultur sehr zerstörerisch ist. Dann fangen wir an, mit den beiden zu schauen, wie bei ihnen dieser Streit ausgetragen wird oder was am Ende rauskommt. Ich weiß noch, als wir ganz am Anfang Beratungsarbeit gemacht haben, hatten wir ein junges Paar, das ganz fürchterliche Auseinandersetzungen miteinander hatten. Und zwar, weil innerhalb des Streites für ihn vor allem keine Möglichkeit zu einer Klärung war. Sie ist immer weggelaufen oder wollte weglaufen. Und nachdem er das ein paar Mal zugelassen hat, hat er sich beim nächsten Mal gesagt, das passiert mir nicht noch einmal. Ich will dieses zu Ende bringen. Und hat oft im Zimmer, wo die scheinbar waren, die Hand so an den Türrahmen und hat sie festgehalten, damit sie nicht weglaufen konnte. Und sie war dadurch so aggressiv aufgestachelt worden, dass die wirklich angefangen hat, ihren Mann zu schlagen. Und so liefen bei ihnen am Schluss jeder Streit ab. Der endete in einer tätlichen Auseinandersetzung von der Frau gegenüber dem Mann. Manchmal haben wir auch erlebt, dass es wie so eine Fluchtmöglichkeit braucht, weil der Partner es sonst nicht schafft, die Auseinandersetzung auszuhalten. Manchmal braucht es eine Möglichkeit, ihm zu geben, wie er jetzt mit der Situation klarkommen kann. Wichtig ist nur, dass er wieder zurückkommt und sagt, ich kläre es mit dir, aber im Moment schaffe ich es nicht. Nur dieser Dialog fehlt oft, leider. Eine andere Strategie ist ja auch, dass es eskaliert und der andere zumacht. Es läuft nichts mehr. Es ist einfach Stille. Es prallt alles an ihm ab. Oder bei unserem jungen Paar mit dieser Unsicherheit und Angst, dass sie dann morgens um 4 Uhr nach Hause kommt, er noch wach ist, weil er nicht schlafen kann, und sie dann festnagelt. Wo warst du? Was hast du gemacht? Warum hast du nicht angerufen? Wir haben doch ausgemacht und du weißt doch, wie es mir damit geht. Und dann eskaliert es bei ihm, indem er immer lauter wird und sie will dann am liebsten weg. Und hat Schwierigkeiten, ihm zu sagen, bitte, nicht jetzt, ich bin todmüde. Ich schaffe es nicht, mit dir auf dieser Ebene weiter zu diskutieren. Bitte lass uns morgen reden. Ja, eine andere Strategie, Aggressionen oder Fehler aufrechnen. Und wir haben eben unsere Ursprungsfamilie, wo wir Vorbilder haben, wo wir Dinge gelernt haben oder auch nicht gelernt haben. Ich komme aus einer Familie, wo ich keinen Streit von meinen Eltern erlebt habe. Nur Streit unter uns Geschwistern. Wir waren 6 insgesamt, 6 Kinder. Aber ich habe nie etwas von Erwachsenen gelernt. Und für mich war das am Anfang furchtbar, mit Matthias zu streiten. Ich wusste gar nicht, wie das geht und dass es das überhaupt gibt, so auch als geliebtes Ehepaar, dass man sich streitet. Und das war auch also ein Feld in unserer Beziehung, wo wir wirklich 20 Jahre geübt haben, bis wir heute sagen, dass es schon viel besser geht.
Ja, das möchte ich kurz erzählen, weil das nämlich so spannend war. Wir mussten ja, oder wir haben auch unsere Streitkultur entwickelt. Und das ist auch etwas, wozu ich Sie ermutigen möchte, dass Sie Ihre eigene persönliche Streitkultur als Paar entwickeln. Bei uns war es so, dass die Heidi immer abgehauen ist. Die hat sich immer erst innerlich zurückgezogen und dann auch äußerlich zurückgezogen. Und dann war sie eben beleidigt, dann war sie nicht mehr zugänglich. Und ja, du hast auch die Schwierigkeit gehabt, dass du nicht von dir aus dann den ersten Schritt so schnell tun konntest. Da war ich näher dran, glaube ich. Und ich weiß noch genau, es hat bei uns eine Wende gegeben. Da standen wir bei uns unten im Keller, du standst mir gegenüber. Wir hatten wieder Streit wegen irgendwas und plötzlich merke ich, Heidi haut nicht ab. Ja, und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt habe ich Raum, diesen Streit zu gestalten. Ich muss ja gar nicht mehr schreien, ich muss ja gar nicht mehr laut werden, sondern du bleibst einfach da. Ja, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich möchte Sie wirklich dazu einladen, Ihre eigene Streitkultur zu entwickeln, weil bei mir war es auch so, dass meine Eltern vor uns Kindern nie gestritten haben. Ich weiß nur, dass es um Geld ging ab und zu und dann weiß ich, dass meine Mutter weinend in die Küche gegangen ist. Das war das Einzige, worum bei uns gestritten wurde. Und ich denke, vielleicht ist es manchmal ganz wichtig. In der Beratung sagen wir manchmal, bitte schaut euch doch nach dem Streit vielleicht später, setzt euch mal hin und überlegt euch, was ist eigentlich da abgelaufen? Was habe ich gefühlt? Was ist in mir vorgegangen? Ein Streittagebuch zum Beispiel. Muss man vielleicht nicht so streng sehen. Ich weiß, wir Männer schreiben nicht unbedingt so viel. Aber einfach mal nach dem Streit hinsitzen und mal gucken, was ist da eigentlich abgelaufen in meinem Herzen? Was für Gefühle habe ich gehabt? War da Zorn? Warum war da Zorn? Was hat mich denn wirklich aufgeregt? Bei vielen Männern höre ich die Betonung. So wie meine Frau das sagt, das macht mich immer an, das starrt mich an. Ja. Du hast eigentlich schon ziemlich viel alles hier von mir weggenommen. Streit in der Bibel hast du schon eine ganze Menge gesagt. Ja, ich wollte meine Worte zum Streit in der Bibel, ich merke, dass Gott gerne streitet. Gott streitet mit uns gerne. Das ist nicht, dass er mit uns im Streit leben will, das ist was anderes. Aber er streitet gerne. Ich habe mich immer so aufgeregt, wenn meine Tochter, wir haben 4 Söhne und eine Tochter, und meine Tochter, unsere Tochter, die hat immer Ja, aber gesagt. Ich fand das immer so schrecklich. Ich wollte als Mann irgendwo sagen, da geht's lang. Und dann sagte die immer Ja, aber. Das war wie krankhaft eine ganz bestimmte Zeit. Und das war die Zeit, als wir nach Leipzig gekommen sind und haben da die Dresdner Synagoge besichtigt. Und verrückterweise gibt es in der Synagoge diese Stelle, wo aus der Tora vorgelesen wird. Und um diese Stelle herum ist ein, wie so eine Art Geländer. Und dann haben wir den Leiter dort gefragt, was das denn soll. Und das sagt er, das ist, wenn etwas aus der Tora vorgelesen wird, dass die Zuhörer hingehen können und sagen können, ja, aber, ihre Position nämlich. Und das ist das, was Gott will. Er will nicht nur, dass er uns predigt, sondern dass wir zu ihm kommen und sagen, Moment, ja, aber, bei mir ist das so und so. Das will Gott. Er liebt das, dass wir zu ihm kommen und mit ihm kämpfen. Und davon gibt es genug Beispiele.
Ich meine, dass wir uns streiten und dass es Auseinandersetzungen über bestimmte Dinge gibt. Ich denke, das ist was ganz Normales. Und es gehört dazu, weil wir wollen ja auch gerne hören, was geht in dir vor? Was denkst du da oder da? Was braucht es? Was, ja, all diese Dinge. Ich möchte ja gerne mehr über den anderen erfahren. Und dann wird es einfach dazu kommen. Notwendig ist doch nur zu sehen, dass ich, auch wenn es mal schiefgelaufen ist mit der Auseinandersetzung oder mit dem Streit, dass ich wieder zu dem anderen hinfinde, dass ich wieder an sein Herz rankomme und dass es nicht zwischen mir und dem anderen steht und dass es keine zerstörerischen Kräfte bekommt. Wir haben jetzt hinten, ich habe jetzt gesehen, schon 6:20, wir haben jetzt hinten noch ein Papier und zwar heißt es Beziehungskonflikte bereinigen, wo es um Schritte geht, wo es auch darum geht, dass ich erstmal bei mir anfange. dass ich erstmal meines dazu tue, meine Anteile, um wieder in das Reine mit meinem Partner, mit meinem Ehepartner zu kommen. Und dann, dass ich das gemeinsame Gespräch suche, dass wir miteinander nochmal das angucken können, dass wir uns austauschen über diese subjektiven Erlebnisse oder dieses persönliche Verarbeiten des Konflikts. Und dass wir uns zuhören und dass wir einfach uns auch zugestehen, dass etwas schiefgegangen ist. Und dass wir uns gemeinsam überlegen, was können wir aus dieser Situation lernen. Und was das Wichtigste ist, dass wir uns vergeben. Um Vergebung bitten ist schwer. Aber manchmal Vergebung gewähren noch schwerer. Ich habe es immer schwer mit mir gehabt, Matthias um Vergebung zu bitten. Er war da immer schneller. Ein Glück, kann ich nur sagen. Sonst wäre manches einfach so stehen geblieben und es wäre nicht gut gewesen. Er hat da ein weiteres Herz gehabt als ich. Ich musste das erst lernen. Und dass es dann auch eine Möglichkeit gibt, wo man die Versöhnung miteinander feiert. Wo man sich was Gutes tut. Wo man dem anderen eine Freude macht. Ein Liebesbrief schreibt. Oder Sie kennen ja dann den anderen. Ja, auch möglich. Ja. Okay.
Ja, mein Schlusssatz ist einfach: Ich streite mich mit dir, weil ich dich liebe.